Ein Schüler kam mal zu einem Rabbi gelaufen, einem Lehrer, einem jüdischen Lehrer, und hatte eine sehr wichtige Frage. Er sagte: Lieber Lehrer, warum ist das so heutzutage, dass früher war es so, dass die Menschen mit Gott einfach so reden konnten, so ganz direkt, und Gott antwortete auch und sie hatten so ein Gespräch, und heutzutage kann man mit Gott gar nicht mehr so reden, dass Gott so direkt antwortet. Warum ist das so? Der Rabbi überlegte eine Weile und sagte dann: Der Grund ist, weil wir uns nicht mehr bücken können. Der Grund dafür ist, weil wir uns nicht mehr bücken können. Ich habe so überlegt, ist das oder kann das wirklich ein Grund sein? Fällt uns Menschen das Bücken wirklich so schwer? Wenn wir zum Beispiel so einen Blick in die Gesellschaft, in die Politik werfen und uns mal so umsehen und uns mal so umschauen, wer von den Menschen uns so ein Bild vermittelt, dass er sich bücken kann. Bückende Leute, wenn wir uns nach denen mal umsehen. Ich denke, wir finden oft eher genau das Gegenteil. Das Motto lautet ja oft heutzutage: Du musst einen rechten Gang haben, Selbstverwirklichung, du musst es zu etwas bringen, du musst etwas sein, aufsteigen. Es geht immer um Aufsteigen, vorankommen. Was hast du im Leben gebracht? Was hast du für einen Eindruck hinterlassen, für einen guten Eindruck hinterlassen? Hauptsache, es geht immer vorwärts. Und am besten nicht nur vorwärts, sondern immer aufwärts. Du musst immer Ziele erreichen. Und unter diesem Druck stehen wir irgendwo ja als Christen genauso. Wir versuchen, irgendeinen Eindruck zu wahren. Manchmal auch so einen Eindruck: Bei uns läuft es immer bestens. Bei uns läuft alles gut. Es geht eigentlich fast, in Anführungszeichen, nur aufwärts. Und manchmal scheint es sogar, dass wir Gemeinden davon nicht genauso betroffen sind. Wir haben auch so, wir vermitteln auch den Eindruck, dass zum Beispiel jemand, der hier steht, eine gewisse andere Stellung hat als jemand, der vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich unterstelle uns das einfach mal so. Mein Bruder hat vor einigen Jahren sein erstes großes Geld verdient. Er hat im VW-Werk gearbeitet und da hat er sich einiges zusammengespart und wusste noch nicht, was er damit machen soll, und hat es in Aktien investiert. Und das war so ganz kurz vor der Krise, vor dem Aktiencrash, und so kam es dann auch, dass in den nächsten Jahren, das war glaube ich 2001, er fast das gesamte Geld dadurch verloren hatte. Eine bittere Erfahrung, ein Absturz sozusagen. Und ich denke, in der Zeit haben viele so eine Erfahrung gemacht. Erfolge und Leistungen, das ist ja das, an was Menschen heutzutage gemessen werden. Und wer das nicht vorweisen kann, hat was falsch gemacht im Leben. Die Definition dafür lautet oft: Ich bin, was ich habe, oder ich bin, was ich geschafft habe, was ich vorweisen kann. Und irgendwo habe ich gedacht, ist es ja auch nicht wirklich verkehrt. Es ist nicht verkehrt, Ziele zu haben. Es gehört zum Leben dazu. Und irgendwo macht es uns Menschen ja auch aus, sich etwas auszustrecken, Ziele zu erreichen. Das Fatale daran ist jedoch, dass uns solche Sachen, solche Einstellungen, so eine Haltung oft gefangen nehmen kann. Der Mensch fängt an, sich mehr oder weniger um sich zu drehen, für sich Anerkennung zu suchen, zu gucken, wo er sich wohlfühlen kann. Es geht um sein Wohlbefinden, sein Häuschen, seine Sorgen. Man dreht sich ständig um seine Sorgen, und meist bleibt auch da nicht mehr viel Zeit, sich um andere zu kümmern und mit anderen auseinanderzusetzen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist das, was uns die Gesellschaft vermittelt. Der Mensch wird ein selbstbezogenes Wesen. Und er ist bemüht, sich immer gut zu zeigen, seine Ziele, seine eigenen Ziele zu erreichen. Deshalb habe ich heute dem Thema die Überschrift gegeben, die eigentlich genau das Gegenteil betont. Und das ist eigentlich auch, was ich mit dem Predigttext, oder was Gott uns mit dem Predigttext heute sagen möchte: Herabsteigen zur Größe. Herabsteigen zur Größe, das ist eigentlich das Motto, was Gott zu diesem Thema hat, was Gott dieser Gesellschaft entgegenstellt. Herabsteigen zur Größe. Und dazu lesen wir einen Text aus Philipper, Kapitel 2, 1 bis 11. Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich habe mir überlegt, was würde man so einem Text als Motto, als Schlagzeile, als Oberbegriff, was für eine Überschrift könnte man da setzen? Und ich habe folgende gefunden oder mir zusammengestellt. Geben Sie sich auf und Sie werden viel gewinnen. Geben Sie alles auf und Sie werden viel gewinnen. Dieser Satz verursacht irgendwo ein wenig Ohrenschmerzen. Es ist ein Widerspruch. Geben Sie alles auf und Sie werden viel gewinnen. Das passt so gar nicht in unser Denken und schon gar nicht in unsere Gesellschaft. Aber genau das ist das Prinzip Gottes. Wir wollen im Text vor allem die zweite Hälfte betrachten und ich werde immer wieder den Bezug zu den Versen 1 bis 4 nehmen, aber vor allem geht es um den Text ab Vers 6 oder 5 auch noch, Vers 5 bis 11. In diesem Text geht es um Jesus. Und dieser Text will nicht in erster Hinsicht eine Lehre hervorheben. Es ist nicht ein Lehrtext, sondern es geht mehr darum, Jesus als Beispiel hervorzuheben. In Vers 1 bis 4 haben wir gerade gelesen, geht es um Einheit, um Demut, um den Umgang miteinander. Es geht um Dienst. Und jetzt im Vers 5 lese ich nochmal vor, da heißt es, das ist, Luther übersetzt, die Gesinnung, Neue Genfer übersetzt, finde ich sehr gut, die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Paulus benutzt hier das Beispiel Jesus, um uns etwas zu veranschaulichen, um uns zu zeigen, wir haben einen Maßstab, wir haben ein Vorbild, auf das wir gucken sollen. Ich habe das schon gesagt, heutzutage ist ja so, jeder rührt irgendwo seinen eigenen Brei, kocht seinen eigenen Brei, rührt sein eigenes Süppchen und versucht sich selber zu verwirklichen, seine eigenen Ziele zu erreichen. Und Paulus hinterfragt hier unsere Haltung, unser Denken und fordert uns heraus, unser Denken selber in Frage zu stellen, selber kritisch zu überprüfen. Und ich möchte uns selber auch darin fragen, jeden Einzelnen, wann hast du zuletzt dein Denken, deine Haltung, die ja irgendwo auch unser Handeln, unser Tun und Machen bestimmt, hinterfragt. Und nicht nur einfach so hinterfragt, sondern an Jesus hinterfragt und verglichen, um drüber nachzudenken, stimme ich damit überein oder nicht. In Römer Kapitel 12, Vers 2, das möchte ich auch noch mal kurz lesen, steht dazu ein sehr guter Vers. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Sind wir in der Lage, unser Denken, unsere Haltung zu hinterfragen, kritisch an der Bibel zu hinterfragen, durch den Heiligen Geist zu prüfen? Am Freitag sprachen wir mit meinem Chef über den Glauben. Ist in der Hinsicht sehr einfacher Mensch, sehr offener Mensch. Und er erzählte so ein bisschen, wie seine Ansicht der Dinge ist und sagte, dass er so zu der Bibel steht, dass er sich einfach ein paar Sachen, die er gerade für wichtig hält, rauspickt, die auf sein Leben passen und die er gerne hören will, pickt sich halt die Sachen so raus. Er gibt es auch zu, er ist so ein pickender Christ oder Mensch, nicht Christ. Und ich dachte so nach und er sagte mir, das würde ja heißen, dass jeder sich irgendwie ja willkürlich seinen Maßstab, seinen Glauben zusammenbastelt. Jeder will sich irgendwo in der Freiheit begeben. Das ist auch sein Motto. Am besten so ein bisschen mehr Freiheit und jeder sucht sich dann das zusammen, was ihm passt. Es gab eine Umfrage in Deutschland, da wurden Leute gefragt, was für sie schlimmer ist. Unwissenheit oder Gleichgültigkeit? Unwissenheit oder Gleichgültigkeit? Und darauf antwortet eine Person, keine Ahnung, ist mir doch egal. Das spiegelt unsere Gesellschaft wider. Gleichgültigkeit. An sich ist mir das egal. Egal, wie es anderen Menschen Gott und egal, was Gott über mich denkt. Und ich denke, uns Christen sollte das nicht egal sein. Es sollte uns nicht nur am Sonntag nicht egal sein, sondern auch während der Woche nicht egal sein, wie wir unser Leben, wie wir unseren Glauben leben, wie wir unsere Beziehung zu Gott pflegen. Und ich denke, dieses Denken, diese Haltung, die Paulus hier anspricht, auf die hier überleitet, die ist entscheidend für unser Leben mit Gott als Christen. Wie sieht mein Denken, wie sieht dein Denken aus? Mein erster Punkt heißt deshalb loslassen. Loslassen. Wir lesen hier in Vers 6, Luther sagt das so, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Anders übersetzt könnte man vielleicht sagen, Jesus, der Gott war, hielt nicht an seiner Gottheit verkrampft fest wie an einer Beute. Ein kleiner Junge kam mal zu seiner Mama gelaufen. Er kam weinend zu seiner Mama gelaufen und hatte seine Hand in einer Vase drin stecken und konnte sie nicht rausziehen. Und seine Mama war auch verzweifelt. Sie versuchte alles und es klappte nicht. Und dann wurde noch Papa herzugeholt und Papa versuchte alles. Und irgendwie gelang es nicht, die Hand aus diesem Glas rauszubekommen. Und dann hatte der Papa eine Idee. Sagte, Junge, pass auf, jetzt streckst du deine Finger ganz gerade aus und packst den Daumen noch nach innen. Der Junge erwiderte etwas zögerlich, nein, Papi, das geht nicht. Dann muss ich ja das 1-Euro-Stück loslassen. Der Junge hielt an etwas fest, was er für wertvoll hielt. Etwas fest, was ihm letztendlich die Freiheit nahm. Er war gefangen in diesem Glas, weil er etwas haben wollte, weil er etwas nicht loslassen wollte. Wir lesen hier im Text, Jesus war es nicht zu schade, alles aufzugeben und loszulassen. Er gab seine Größe als Gott auf und tauschte es gegen das elendige Menschsein. Und ich denke, er hatte es ganz bestimmt nicht nötig gehabt. Und mir gefällt deshalb dieses Bild von Luther, wo er sagt, er hielt nicht daran fest wie an einer Beute, wie an etwas, was man sich irgendwo erstohlen hätte. Er hielt nicht daran verkrampft fest an einem Reichtum, an seiner Herrlichkeit, an seiner Schönheit, an seiner Pracht, die er hatte. Jesus war bereit, sein Königsein irgendwo aufzugeben, an den Nagel zu hängen, wie man das heute sagt. Eigentlich überhaupt kein Vergleich mit uns Menschen, dachte ich. Egal wie bedeutsam wir sind oder was für eine Stellung wir haben oder was wir alles besitzen. Und trotzdem fällt es uns so schwer, loszulassen. Eltern kennen das bestimmt ganz gut, wenn sie ihre Kinder loslassen sollen. Sei es, weil sie heiraten oder weil sie studieren gehen und umziehen. Einfach loszulassen. Man würde das, sie doch gerne bei sich behalten. Und es gibt viele Dinge, die wir verkrampft festhalten. Als ob es um unser Leben geht. Vielleicht ist es der gute Ruf. Vielleicht ist es eine gewisse Stellung. Irgendwo, vielleicht auch in der Gemeinde. Vielleicht sind es so Sachen wie Geld, Reichtum, Süchte, Abhängigkeit. Manchmal können es auch Hobbys oder Sport sein. Dinge, die uns wichtig erscheinen. Dinge, die wir nicht bereit sind, loszulassen. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, viele Dinge sind ja was Normales, gehören auch zum Leben dazu und machen unser Leben auch aus. Das ist nichts Verkehrtes. Aber die Frage ist, was ist mein Umgang damit? Welchen Wert messe ich diesen Dingen zu? Der Wert dieser Dinge ist am Ende entscheidend. Wir müssen die Dinge beherrschen und nicht die Dinge uns. In der Bibel heißt es, alles ist dir erlaubt. Man könnte jetzt denken, ein Freifahrtschein. Alles ist dir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist dir erlaubt, aber es soll dich nichts gefangen nehmen. Wir denken manchmal, wir sind frei. Wir sind frei, alles tun und lassen zu können. Und trotzdem lassen wir uns oft von dem Denken anderer bestimmen. Manchmal reden wir das, was andere gerne hören wollen. Wir tragen Klamotten, die andere für gut halten. Das sind so Dinge, wo wir uns von anderen prägen lassen und von anderen irgendwo lenken lassen. Wir sind gefangen in einem Spaßprinzip, in einer Spaßgesellschaft. Wir denken, wir leben unseren Spaß aus und letztendlich sind wir gefangen davon. Ein 16-jähriger Junge sagte dazu mal, natürlich brauchen wir Spaß im Leben, aber ohne Sinn macht es weder Spaß noch Sinn. Eine Testfrage, die wir uns da in diesem Zusammenhang mal öfter stellen können, ist, hätte ich ein Problem, heute zu sterben und alles einfach loszulassen? Gibt es in unserem Leben Dinge, Menschen, die wir festhalten wie ein Raub, wie ein Diebesgut, eine Beute, obwohl das vielleicht Dinge sind, die Geschenke Gottes sind, aber die wir nicht loslassen wollen? Sammeln wir uns nur Schätze auf der Erde, so sind wir die elendsten Menschen ohne Ewigkeitsperspektive. Ich persönlich hatte letzte Woche, eigentlich passiert es mir öfter, aber da habe ich wieder so bewusst drüber nachgedacht, so ein Erlebnis. Ich fahre in meinem Nebenjob Betten aus und komme so ein bisschen rum, oft auch bei so wohlhabenden und reichen Leuten. Und am Freitag waren wir bei einem ganz netten älteren Paar. Da habe ich erfahren, dass das die ursprünglichen Besitzer der Stegelmann-Autohäuser waren. Sie hatten ein echt schönes Haus, ein echt schönes, ruhiges Plätzchen. Ich dachte, wie im Paradies, einen schönen See. Waren knapp 70 Jahre alt, waren sehr bodenständig geblieben. Wir hatten uns so ein bisschen länger unterhalten, uns mal aufklären lassen über die schöne Lage. Hatten uns sogar zum Baden im See eingeladen. Und trotzdem, als ich dieses Grundstück, diese Leute verließ, hatte ich ein bisschen Wehmut. Ich war sehr nachdenklich und habe mich gefragt, kann das schon alles sein? Ist das alles, wonach wir uns ausrichten, wonach wir uns sehnen, ein ruhiges Plätzchen? Ein Häuschen und genieße das Ende deiner Tage. Jesus will uns auffordern, in unserer Haltung, in unserer Einstellung zu vielen Dingen loszulassen, uns hin zu hinterfragen, wie wir sie festhalten und bereit sein, loszulassen. Das zweite Prinzip, was er uns mitgibt, ist herabsteigen. In Vers 7, ich lese nochmal aus Luther, heißt es, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Die NGÜ übersetzt das etwas verständlicher, ich hatte es auch vorgelesen, sondern er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er gab den Himmel und alles, was er als Majestät, als König hatte, auf und kam zu uns Menschen auf die Erde. Er stieg sozusagen von seinem Thron herab. Er tauschte sein herrliches Leben gegen das eines Dieners, heißt es im Text. Ein Tausch, den man selbst nicht gerne gemacht hätte. Bei uns Menschen ist es ja so, dass der eine höhere Stellung hat, sich oft bedienen lässt. Es gibt in Amerika sogar so Kirchen, da werden vorne für die etwas reicheren und populären und wohlhabenderen extra Sessel oder stehen Sessel, die da Platz nehmen können. Man unterscheidet das. Menschen, die etwas haben, die haben eine andere Stellung, die werden bedient. Und Jesus betont hier ein anderes Prinzip. Bei Jesus bedient der, der ganz oben ist. Er lässt sich nicht bedienen, sondern der ganz oben ist, der bedient. Und sowas nennt man Erniedrigung, Demut. Ein Begriff, den man heutzutage vielleicht ungern hört und ungern praktiziert. Sich unter jemanden stellen. Sich von jemandem was sagen lassen. Die anderen höher zu achten, das haben wir gelesen, als sich selbst. Anderen zu dienen. Nicht nur auf sein eigenes Wohlbefinden zu achten, ja auch, aber auch an das des anderen. Zu fragen, wie geht's dir? Und nicht nur als Floskel zu fragen, wie geht's dir? Das kennen wir alle, da gehen wir vorbei, wie geht's dir? Und sind schon wieder weiter und der wollte uns vielleicht erklären, wie es ihm geht. Das interessiert uns gar nicht. Aber zu fragen, wie geht's dir? Und uns dafür zu interessieren, wie es einem geht. Dass es uns wichtig ist, wie unser Mitchrist, wie er sein Leben mit Gott lebt, wie er sich gerade fühlt, wo er sich gerade in Schwierigkeiten befindet. Sein Recht nicht immer durchsetzen zu müssen, sondern auch mal nachzugeben. Ich muss ehrlich zugeben, als ich mir so die Dinge überlegt habe, das sind Dinge, die mir persönlich schwerfallen. Fast alle. Aber genau darum geht es in diesen ersten Versen. Erniedrigung passt irgendwo gar nicht zu uns Menschen. Wir wollen eigentlich lieber erhöht werden, aufsteigen. Und das ist irgendwo unser Schwachpunkt. Das war der Schwachpunkt vom Teufel. Er wollte höher sein, er wollte mehr haben, er wollte sein eigener Gott sein. Und wir machen es ihm in dem Punkt oft sehr nach. Jesus' Prinzip lautet, herabsteigen zur Größe. Mit anderen Worten, Gott erwartet von uns das Gleiche, was er für uns getan hat. Dass wir uns bücken lernen, dass wir loslassen lernen, dass wir herabsteigen von unserem hohen Ross, um anderen zu helfen, um anderen zu dienen. Das ist das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Ich dachte so, er kam bestimmt so auf dem Pferd dahin, der Herr geritten, muss erstmal seine Zügel loslassen, stieg dann herab, dem Mann zu helfen. Ein ganz wichtiges Prinzip, was sich durch die Bibel immer wieder hindurchzieht. Gott widersteht den Hochmütigen, in 1. Petrus 5, Vers 5. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Wir kennen die Geschichte, da waren ja diese zwei Brüder, die zu Jesus kamen und fragten, ja, wir hatten den Wunsch und die Bitte, neben Jesus zu sitzen. Wir denken vielleicht, ja, wie dumm, wie vermessen. Aber irgendwo wünscht man sich das ja auch, in der Nähe Jesus zu sein. Und da gab es dann eine Diskussion hin und her zwischen den Jüngern. Und Jesus sagte dann die Worte, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Der ganz oben ist, soll sich nicht bedienen lassen, sondern er soll dienen. Soll nicht im Mittelpunkt stehen und sich darin sonnen, sondern er soll herunterkommen und anpacken. Das ist das, was diese Verse davor uns sagen wollen. Und ich möchte 3 und 4 auch noch mal kurz lesen. Weder Eigennutz noch Streben nach eigener Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euer eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Erst komme ich, Und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Was mich aus dem Strudel reißt, ist, Herr, dein Geist, schrieb mal Manfred Siebald. Denkt nicht an euer eigenes Wohl, sondern habt das Wohl des anderen im Auge. Fangt an, Menschen und Mitchristen, Nachbarn um euch herum zu sehen, die Hilfe brauchen. Die ein motivierendes Wort brauchen, die eine Ermutigung brauchen, die vielleicht auch eine Zurechtweisung brauchen. Jemanden, Menschen zu sehen, den man unter die Arme greifen kann und helfen kann. Manchmal bedeutet das, seinen Stolz zurückzustecken und sich zu erniedrigen. Manchmal von seinem hohen Ross herabzusteigen und eine demütige und dienende Haltung einzunehmen. Aber ganz sicher, zu 100% ganz sicher, steht darauf der Segen Gottes. Jesus gab alles auf, das war seine Haltung. Er gab seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Pracht für uns Menschen auf. In Markus 10, Vers 45 möchte ich nochmal lesen, dem Schlüsselvers von Markus. Er kam nicht, dass er sich dienen lasse, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Das war die Haltung des Lebens Jesus. Herabsteigen. Der dritte Punkt, hingeben. Es heißt hier weiter, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Hingabe bedeutet, Gott alles hinzugeben. Gott alles zur Verfügung zu stellen. Manchmal denke ich, dass wir dieses Wort so am liebsten ein wenig relativieren möchten oder vielleicht auch relativiert haben. Es ist uns zu viel. Und wir leben unser Leben, wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich in Hingabe. Hingabe bedeutet Gehorsam. Und Gehorsam bedeutet, Gottes Willen zu tun. Für Jesus, lesen wir hier, war das ein harter Weg. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich diesen Weg, den Jesus auf so einer brutalen Art und Weise gegangen ist, schon für etwas Normales halte. Dass Jesus für mich gestorben ist. Ich weiß noch, und da können sich bestimmt viele daran erinnern, als der Film von Mel Gibson, Die Passion Christi, rauskam, da gab es eine Menge Kritik, weil dieser Film scheinbar zu brutal war, weil der Film den Tod Jesu zu brutal dargestellt hatte. Man wollte diese Härte nicht wirklich sehen. Man hatte dort in 90 Minuten die letzten zwölf Stunden Jesus nachgespielt. Und diese 90 Minuten, muss ich auch ehrlich zugeben, gingen einem unter die Haut. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus jede Sekunde dieser 12 Stunden selbst durchlebt hatte. Dass er diese Verachtung, dieses Leid, diesen Spott, diesen Fluch unserer Sünde durchlebt hatte, dann wirkt das anders. Dann ist das brutal und dann war das hart. Und das Schlimmste daran finde ich, dass Jesus jeden Moment hätte sagen können, jetzt ist genug. Das ist jetzt zu viel, das reicht jetzt. Und er hätte alles dem Erdboden gleich machen können. Aber er tat es nicht. Er wollte Gottes Willen tun. Er wollte den Menschen die Freiheit zurückgeben, die Rettung, die Möglichkeit zur Rettung zurückgeben. So dolle liebte er die Menschen. Manchmal stellt euch mal vor, Jesus hätte wirklich Stopp gesagt. Jesus hätte das Ganze abgebrochen. Wo wären wir heute? Was wäre mit uns geworden? Er hätte ja die Macht dazu. Wir wären alle in der Hölle. Wir hätten keinen Sinn im Leben. Wir wären auf ewig von Gott getrennt. Hass ohne Liebe. Und am Kreuz sagte er die Worte, die immer wieder sehr beeindruckend sind und ein Treffen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie sieht unser Gehorsam Gott gegenüber aus? Wie sieht unsere Hingabe Gott gegenüber aus? Tun wir oder wollen wir Gottes Willen tun oder suchen wir ständig nach Ausreden? Gott, es hat nicht geklappt, weil mich jemand abgelenkt hat. Gott, ich will dir ja dienen, aber zurzeit habe ich überhaupt keine Zeit. Ich will ja ein Vorbild sein, aber meine Kinder, meine Frau, mein Job, der bringt mich aus der Ruhe, der regt mich auf. Ich will ja nicht sündigen, aber die Versuchung, die ist zu groß. Als ich so nachdachte, stellte ich fest, wir Eltern erwarten ja oft von unseren Kindern Gehorsam. Früher war noch als Kind, jetzt als Eltern. Wir wünschen uns Kinder, die gehorsam sind und freuen uns über solche Kinder. Und gleichzeitig vergessen wir oft als Eltern, dass wir Gott gehorsam sein sollten. Dass Gott von uns das Gleiche fordert. Und dass Gott sich darüber freut, wenn wir ihm gehorsam sind. Wenn wir bereit sind, seinen Willen zu tun. Wenn wir bereit sind, uns ihm hinzugeben. Alles hinzugeben, statt uns selbst zu verwirklichen. Und zum Schluss lesen wir von der Erhöhung. Nach dieser Erniedrigung lesen wir, dass Jesus von Gott erhöht wurde. Nach dem Leid wurde er über alles erhöht, was Mensch und Geschöpf ist. Und es heißt hier, irgendwann werden sich alle vor ihm beugen, ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht. Gott erhöht den, der seine Stellung losließ, der sich zu Gott, zu den Menschen herabließ, der sich erniedrigte, der alles hingab und Diener wurde. Der Mensch, der nicht festhält, der loslässt in seiner Haltung, in seinem Leben, der nicht am Materialismus oder an seiner Ich-Bezogenheit festhält, der bereit ist, sich hinzugeben und für andere zu leben, für andere Gottes Willen zu tun. Der Mensch wird zu 100% von Gott entlohnt und erhöht. Manchmal oder oft nicht hier, jetzt und sofort auf der Erde, aber ganz sicher im Himmel. Das ist der Lohn für ein Leben mit Gott. Und dann kriegen wir eines Tages zu hören, wie es in Matthäus 25, 21 von dem Herrn an die Knechte oder an einige Knechte gesagt wurde: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und Gott misst, wenn wir das manchmal so lesen und denken, Gott misst uns da nicht an unserer Leistung, was wir und wie viel wir geschafft haben, sondern er misst uns vielmehr daran, wie wir unsere Gaben, unsere Verantwortung, die wir von ihm bekommen haben, und die hat jeder von uns, ob klein oder groß irgendwo, die hat jeder von uns mit von Gott, von seinem Geist bekommen. Er misst uns an diesen Dingen, die er uns geschenkt hat. Wie wir damit umgehen. Wie wir Menschen damit dienen. Wie wir das Ziel wahrnehmen, dass Gott und nicht wir im Mittelpunkt stehen. Dass Gott und nicht wir am Ende dabei groß rauskommt. Und hier heißt es im letzten Satz: Und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Diese Frage möchte ich uns mitgeben heute, dass wir die uns ganz ehrlich stellen und auch beantworten. Wie leben wir unser Leben? In was für einer Haltung leben wir unser Leben? Geht es uns um Gott oder geht es uns um unsere Dinge? Der direkte Weg, sagte jemand, zu einem glaubhaften Leben. Der direkte Weg zu einem glaubhaften Leben führt über einen lebenswerten Glauben. Und dann sind wir alle herausgefordert. Wir Christen sind die einzige Bibel, die heute noch von einer breiten Bevölkerungsschicht gelesen wird, sagt ein anderer. Aber ich fürchte, wir sind die schlechteste Übersetzung. Die Bibel möchte uns herausfordern, der Text möchte uns heute herausfordern, sich neu von Gott ermutigen, anstecken zu lassen, in Hingabe zu leben. Und ich finde, der Vers in Matthäus 5, Vers 16 fasst das sehr gut zusammen. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herabsteigen zur Größe. Geben sie alles auf und sie werden viel gewinnen. Das wünsche ich uns, dass wir unsere Haltung, unser Denken neu überprüfen, ich selbst bei mir und jeder bei sich, und Gott eine Antwort geben, sich von Gott verändern lassen. Amen. Wir beten noch zusammen.